Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Lennart Pyritz, herzlich willkommen. Sie schmelzen, bröckeln und verschwinden sogar ganz. Mit steigenden Temperaturen ziehen sich die Gletscher immer weiter zurück. Kann es gelingen, die Eismassen durch technische Tricks zu schützen? Durch große Textilplanen zum Beispiel oder mit künstlichem Schnee? Ein Thema heute in der Sendung. Außerdem gehen wir der Frage nach, welchen Beitrag Lastenräder bei der Mobilitätswende leisten können. Zuerst schauen wir aber darauf, wie die ständige Impfkommission den Einsatz der neuen an Omikron angepassten Impfstoffe bewertet. Die an BA1 bzw. BA45 angepassten Impfstoffe sind ja in Deutschland zugelassen und bereits oder bald verfügbar. Doch wer sollte sich damit impfen lassen und wie wird die relativ dünne Datenlage für diese angepassten Vakzine bewertet? Dazu haben sich Mitglieder der STIKO gestern auf einer Veranstaltung des Science Media Centers geäußert. Noch heute soll auch eine offizielle Mitteilung zum Entwurf dieser Impfempfehlung erscheinen. Volkert Wildermuth hat die Veranstaltung am Science Media Center verfolgt und ist jetzt live zugeschaltet. Volkert, lässt sich die dort umrissene Empfehlung der STIKO kurz zusammenfassen?
Ja, und zwar mit zwei Sätzen. Erstens, am Personenkreis, für den eine vierte Dosis empfohlen wird, ändert sich nichts. Und zweitens, wer einen Booster benötigt, der oder die sollte die neuen angepassten Impfstoffe nutzen, so sagte STIKO-Mitglied Christian Bogdan.
Okay, das war wirklich ziemlich kurz. Gehen wir mal ins Detail. Wer braucht nach Ansicht der STIKO-Mitglieder denn so einen zweiten Booster?
Vor allem Menschen über 60, Personen mit bestimmten Grunderkrankungen und dann auch alle, die in Altenheimen oder in medizinischen Einrichtungen arbeiten. Das soll indirekt die Risikopersonen schützen. Daten aus Israel stützen diese Empfehlungen. Bei den über 60-Jährigen wurde das Risiko für schwere Verläufe durch den zweiten Booster noch einmal mehr als halbiert. Und beim Gesundheitspersonal kam es zu erheblich weniger Durchbruchsinfektionen. Das waren noch die alten Impfstoffe und da zeigt sich klar, der zweite Booster funktioniert.
Die STIKO will jetzt ja aber offenbar nicht allen empfehlen, sich ein weiteres Mal impfen zu lassen. Warum nicht?
Das Ziel der Impfung sei, so Christian Bogdan, die schweren Verläufe so weit wie möglich zu verhindern. Krankenhausaufenthalte, Tod. Dafür reiche bei jüngeren Personen ohne besondere Gesundheitsprobleme eine dritte Impfung aus oder zwei Impfungen ohne Durchbruchsinfektion. Dagegen sei es bei einem so ansteckenden und wandelbaren Virus nicht realistisch, per Impfung auch die Infektion an sich dauerhaft verhindern zu wollen, um so die Epidemie ganz zu beenden. Wer aber bei den Jüngeren Sorgen hat, zum Beispiel wegen Long-Covid, kann darüber mit Arzt oder Ärztin sprechen. Generell wird empfohlen, ein halbes Jahr Abstand zur letzten Impfung oder Infektion einzuhalten.
Die Mitglieder der STIKO haben auch gesagt, wenn Booster, dann mit den angepassten Impfstoffen, wie wird das begründet?
Ja, diese angepassten Impfstoffe enthalten je zur Hälfte das Spike des Wuhan-Virus und zur Hälfte das Spike von BA1 oder das von BA45. Beim BA1 angepassten Impfstoff, da zeigen die klinischen Studien mit zusammen rund 3000 Probanden, die bilden erheblich mehr Antikörper und die wirken im Labor auch deutlich breiter, übrigens zum Teil auch gegen BA45. Der neue Impfstoff spezifisch gegen BA45 wurde bislang nur in Tierversuchen erprobt. Da wirkt er besser gegen BA45 als die anderen Impfstoffe. In der Praxis dürfte der Unterschied aber gar nicht so groß sein, zumal unklar ist, welche Variante im Herbst dann umgehen wird. Die Immunologin Christine Falk, die ist nicht Mitglied der STIKO, aber beim Corona-Expertenrat der Bundesregierung dabei. Sie sagt, entscheidend ist die Anpassung an Omikron generell. Das BA1 und das BA5-Spike unterscheiden sich nämlich nur an drei von rund 1300 Positionen. Deshalb überlappe die Schutzwirkung beider Vakzine zum größten Teil.
Wir waren bei den drei von 1300 Positionen.
Ja, genau so. Genau. Die sind sich eben sehr ähnlich, diese beiden Spike-Proteine. Und deshalb überlappt sich die Schutzwirkung der beiden Impfstoffe auch zum großen Teil.
Die Studiendaten sind also begrenzt, was die neuen angepassten Impfstoffe angeht. Das ist klar, besonders die auf BA4, BA5 zugeschnittenen. Dazu gibt es auch kritische Stimmen. Wie bewerten denn die STIKO-Mitglieder diese doch relativ dünne Datenlage und eventuelle Risiken durch die angepassten Impfstoffe?
Ja, sie würden sich natürlich Studien zur Wirksamkeit der angepassten Impfstoffe wünschen. Die werden aber erst später daliegen, wenn es nämlich Daten aus der Praxis gibt. Die Empfehlung sei aber trotzdem zu verantworten. Der an B1 angepasste Impfstoff lässt die Antikörperspiegel deutlich steigen. Nach der bisherigen Erfahrung ist das ein Hinweis auf eine gute Wirksamkeit. Bei BA45 gibt es nur Tierversuche. Dass die Hersteller da keine Daten zu Antikörpern vorgelegt haben, da gab es ein gewisses Unverständnis bei den STIKO-Vertretern, denn die Studien dauern eigentlich gar nicht so lange. Die Zulassungsbehörden haben nicht darauf bestanden, einfach um diese Impfstoffe schnell verfügbar zu halten, solange die Wellen mit diesen Varianten noch laufen.
Da wird ja auch die Analogie zur Grippeimpfung gezogen. Da werden ja auch regelmäßig Impfstoffe an neue Varianten angepasst und verimpft, ohne große klinische Studien mit Menschen. Wo gibt es da Gemeinsamkeiten und wo liegen Unterschiede? Vielleicht können wir da in den letzten 45 Sekunden nochmal drauf schauen.
Ja, Corona-Impfstoffe zielen nur auf einen Teil des Virus, auf Spike. Dagegen enthalten die meisten Grippeimpfstoffe komplette abgetötete Viren. Die verändern sich von Jahr zu Jahr an vielen Stellen und entsprechend unterschiedlich sind dann auch die Grippeimpfstoffe. Trotzdem orientiert man sich aus praktischen Gründen an Tierversuchen. Da kann man einfach auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen. Die fehlen natürlich bei den mRNA-Impfstoffen. Andererseits wurden die so breit eingesetzt, dass sie inzwischen wohl besser untersucht sind als jeder andere Impfstoff. Dabei haben sich natürlich auch ein paar Probleme ergeben. Die werden bei den Empfehlungen berücksichtigt, aber die ExpertInnen, die sich dazu geäußert haben, erwarten nicht, dass die kleinen Anpassungen grundsätzlich was ändern. In extrem seltenen Einzelfällen mag es zur Bildung von problematischen Autoantikörper kommen, aber das ist so selten, dass man deshalb die Impfung nicht zurückstellen kann, denn sonst müsste man das sehr viel höhere Risiko einer Corona-Infektion akzeptieren.
Die STIKO will laut Mitgliederaussagen bestimmten Gruppen eine Auffrischungsimpfung mit den angepassten Corona-Impfstoffen empfehlen. Hintergründe und Einschätzungen dazu waren das von Volkert Wildermuth. Vielen Dank dafür.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Noch vor wenigen Jahren war er da, knapp unterhalb des mehr als 2800 Meter hohen Pizoll-Gipfels in den Glaner Alpen. Dann zerfiel er zusehends, 2019 schließlich kam das Ende. Der Pizoll-Gletscher ist tot, titelte eine Schweizer Zeitung damals. Einer von vielen. Kein Wunder also, dass die Idee aufkam, Gletscher mithilfe von Geoengineering zu schützen. Also mit technischen Methoden, die weiträumig natürliche Prozesse beeinflussen. Mit Textilien zum Beispiel, die das Eis schützen sollen, wird das punktuell bereits an Skipisten gemacht. Doch würde das auch für ganze Gletscher etwas bringen? Und was ist an der Idee dran, einen Gletscher mit künstlichem Schnee zu retten? Schweizer Glaziologen haben nachgerechnet, Dagmar Röhrlich berichtet.
Ein Gletscher im Sommer. Weißlich-grau, verharscht, von Rinnsalen und Bächen durchzogen. Von der weißen Pracht vergangener Zeiten ist nicht viel übrig geblieben. Der Klimawandel nagt am ewigen Eis. So kam die Idee auf, Gletscher mit Textilplanen zu schützen.
Diese weißen Tücher, die reflektieren das Sonnenlicht zurück, sie isolieren den Schnee und das Eis und deshalb reduzieren sie die Gletscherschmelze. Und das hat man vor etwa 16, 17 Jahren begonnen in Skigebieten. Und die Ausdehnung von diesen Projekten hat immer mehr zugenommen. Das heißt, es ist kommerziell geworden. Also wir liegen jetzt bei etwa 0,2 Quadratkilometern Gletscher, die mit solchen weißen Tüchern, Geotextilien nennt man die auch, abgedeckt sind.
So schützt im Sommer zum Beispiel eine Abdeckung am Gammstock bei Andermatt die Eisrampe, über die die Skifahrer im Winter von der Bergstation abfahren. Denn an die reicht der Gletscher nicht mehr heran und die Felsen fallen senkrecht ab. Ohne diesen Schneekeil käme man nicht mehr auf die Piste, erklärt der Glaziologe Matthias Huss von der ETH Zürich.
Die Skigebiete bringen diese Tücher aus, um ihre Skipisten aufrechtzuerhalten und eben neuralgische Stellen zu schützen.
Da sind die Tücher effizient, zeigen die Berechnungen des Teams. Sie reduzieren die Gletscherschmelze tatsächlich.
Man reduziert die Schmelze um etwa 50-70% im allerbesten Fall. Also das heißt, man kann hier wirklich den Gletscherrückgang an dieser Stelle reduzieren. Teilweise sogar kann man den Gletscher wieder leicht aufbauen. Aber eben, es ist sehr aufwendig. Die Skigebiete machen das so, dass sie diese Tücher immer im Frühjahr, wenn die Skisaison vorbei ist, auf das Eis legen und dann im Herbst wieder zusammenräumen.
Denn verschmutzen diese weißen Spezialfliese sind sie weniger effizient und sie halten ohnehin nur zwischen 3 und 7 Jahren. Die Kosten für den Kauf und das aufwendige Ausrollen und Zusammenlegen, die sind so hoch, dass die Betreiber sie nur an für den Pistenbetrieb neuralgischen Punkten einsetzen.
Und wir haben dann berechnet, wie viel es kostet, um einen Kubikmeter Eis zu retten. Und wir sind da auf Zahlen gekommen zwischen 0,5 bis 8 Schweizer Franken pro Kubikmeter.
Derzeit werden 0,02% der schweizerischen Gletscherflächen mit Geotextilien geschützt. Warum aber nicht die ganzen Gletscher abdecken und schützen? Mit Modellrechnungen haben die Forscher zunächst die Kosten für ein solches Unterfangen berechnet. In der billigsten Konstellation wäre es 1 Milliarde Franken pro Jahr. und der Nutzen, er wäre begrenzt.
Auch wenn wir alle Gletscher der Schweiz abdecken würden, könnten wir den Verlust, den sie im Moment erfahren, nur um etwa die Hälfte ausgleichen. Das heißt, selbst wenn wir alle abdecken, könnten wir nicht die Gletscher stabilisieren. Sie würden immer noch weiter zurückgehen, einfach etwas langsamer.
Dazu kämen die Umweltfolgen, denn die Tücher bestehen aus Synthetik und verwittern. Es entsteht Mikroplastik, das in den hydrologischen Kreislauf gerät und Auswirkungen auf die Wasserqualität und die Umwelt hat. Würde man die Abdeckungen im großen Stil verwenden, wären die Auswirkungen enorm, urteilt Matthias Russ. Auch eine andere Idee schneidet in den Analysen schlecht ab, die einen Gletscher durch Kunstschnee zu stabilisieren. Beim Mochteratsch-Gletscher in der Berniner Gruppe im Kanton Graubünden gibt es Pläne dafür.
Dieses Projekt am Mochteratsch-Gletscher haben wir auch analysiert und haben versucht herauszufinden, kann man eben mit dieser Beschneiung den Gletscher retten. Und dazu müssen ganz verschiedene Dinge berücksichtigt werden, nämlich auch, woher kommt das Wasser für die Beschneiung und zu welchen Zeiten im Jahr kann solche Beschneiung überhaupt betrieben werden.
Würde am Mochteratsch-Gletscher ein Quadratkilometer, also 10% seiner Fläche, in der Zone beschneit, die für das Eiswachstum kritisch ist, bräuchte man 30.000 Tonnen Kunstschnee pro Tag. Das Projekt wäre teuer, aber theoretisch machbar, wenn da nicht die Umweltfolgen wären. Um diesen einen Quadratkilometer zu beschneien, bräuchte man hunderte von Schneedüsen, die an Tragseilen über dem sich bewegenden Gletscher aufgehängt werden. Die Kunstschneeerzeugung liefe zwar über eine energieneutrale Technik, nicht mit Strom, sondern allein mit Wasserdruck und speziellen Sprühköpfen, doch dazu wäre ein Stausee oberhalb des Gletschers nötig, in rund 3000 Meter Höhe.
Man baut in diesem Gletscher drin einen künstlichen Stausee. Man braucht einen Zugang dazu mit Tunnels und so weiter. Also eine gewaltige Ingenieursleistung, die da benötigt wird.
Die Alternative wäre, das Schmelzwasser des Gletschers aufzufangen und für die Beschneiungsanlage nach oben zu pumpen. Doch das funktioniere nicht, weil dafür enorme Mengen an Strom nötig wären, sagt Matthias Huss. Das wäre fatal für die Ökobilanz und die ohnehin schon sehr hohen Kosten der Beschneiung, die beim Vierfachen der Tuchmethode liegen, würden dann endgültig explodieren, erklärt der Glaziologe.
Und dann stellt sich die Frage, ja, kann man damit wirklich was bewirken? Und unsere Studien zeigen, dass der künstliche Schnee schon was bringt. Also der Gletscher geht etwas weniger zurück, aber es rettet nicht den Gletscher. Der Gletscher geht zurück und schlussendlich haben wir einfach einen Toteisblock, der noch dort liegt, wo beschneit wird.
Etwas an dieser Idee habe absolut Potenzial, erklärt Matthias Huss. Die energieneutrale Technologie zur Kunstschneeerzeugung könnte für Skigebiete interessant sein. Doch ganze Gletscher ließen sich so nicht retten. Das Geld, findet der Experte, sollte besser in den Klimaschutz gesteckt werden.
Tolle Idee, was wurde daraus? Dagmar Röhrlich über Rettungsaktionen für Gletscher. In Hannover hat heute die nationale Radlogistikkonferenz begonnen, das Branchentreffen rund ums Lastenrad. Vergangenes Jahr gab es ein Wachstum von gut 60% bei verkauften Lastenrädern, die meisten davon mit E, also Elektrounterstützung per Akku. Ein boomender Bereich, vor allem wenn es um den Transport auf der sogenannten letzten Meile geht. Und Forschende sagen, auch ein wichtiger Baustein, um die Mobilität in unserer Gesellschaft zu verändern, als Beitrag gegen die Klimakrise. Aber bei dem Thema gibt es auch noch einige offene Fragen und Probleme. Warum und wie Lastenräder zur Mobilitätswende also beitragen könnten, damit hat sich meine Kollegin Katrin Kühn beschäftigt. Vor der Sendung habe ich mit ihr darüber gesprochen und zuerst gefragt, warum werden Lastenräder dabei als wichtiger Baustein gehandelt?
Weil sie eine Nische füllen. Und zwar genau die, wenn Menschen, Familien oder auch Betriebe sagen, wir wollen umsteigen, weg vom Verbrenner hin zu fahren ohne Ausstoß von Emissionen. Aber sie haben eben doch immer mal wieder Sachen zu transportieren. Und dann wird eben oft noch das Auto behalten. Und ein Lastenrad, vielleicht sogar ein E-Lastenrad, das ist da eben eine Option, quasi der Einstieg zur Exit-Strategie in eine ganz andere Mobilität. Also zu Fuß, Rad, Lastenrad, öffentlicher Nahverkehr. Dann und vielleicht auch eben ein Carsharing-E-Auto, gespeist durch Strom aus erneuerbaren Energien. Das zeigt sich zum Beispiel in Befragungen aus Projekten des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin.
Das bezieht sich jetzt ja wahrscheinlich erstmal vor allem auf Privatleute. Betriebe haben ja da nochmal ganz andere Ansprüche und Probleme.
Richtig, aber auch da ist es ein Thema, ein größeres teilweise. Da läuft zum Beispiel Forschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, an deren Institut für Verkehrsforschung. Da haben schon in einem ersten großen Projekt mehr als 700 Unternehmen und Einrichtungen mitgemacht. Nicht nur in Städten, sondern auch in ländlicheren Gebieten. Ausgangspunkt war, dass die DLR-Forscher ausgerechnet hatten, dass mindestens 8% aller geschäftlichen Fahrten auch gut mit dem Lastenrad erledigt werden könnten. Und in dem Projekt hat sich das dann letztlich auch bestätigt. Ein Drittel der Teilnehmerbetriebe hat sich danach ein E-Lastenrad angeschafft.
Ein Drittel hat sich ein E-Lastenrad angeschafft, das heißt zwei Drittel dementsprechend aber auch nicht. Bedeutet das, dass dieses Projekt dann doch nicht so ein ganz durchschlagender Erfolg war?
Ja, das stimmt. Viele haben sich dann auch kein Lastenrad angeschafft. Aber darum ging es auch genau bei dieser Forschung. Rauskriegen, was sind die Probleme, die Hindernisse? Und in der Tat, da gibt es noch so einige. So ist das Lastenrad vor allem bei Fahrten unter 3 Kilometern im Vorteil, hat sich da gezeigt, auf der letzten Meile also quasi. Dann, man muss damit auch gut fahren können. Das große Thema Verkehrsinfrastruktur, geeignete Straßen und Wege dafür. Und auch die Lastenräder selbst waren noch nicht so optimal. 23 Modelle waren das in dem Forschungsprojekt zum Testen. Beim Fahrkomfort, aber auch beim Thema Ladung gab es da Probleme, dass die Ware oder Ausrüstung nicht sicher war, nass werden konnte und dass es zu wenig Service gab. Und dann ganz final die Kosten auch. So ein E-Lastenrad, da geht es ja bei 2000 Euro aufwärts erstmal los.
Da gibt es dann ja sicher auch bereits Stimmen, die mehr Förderung, also mehr Geld für den Einsatz von Lastenrädern fordern.
Genau, die gibt es. Das haben mir quasi alle gesagt, mit denen ich gesprochen habe, ob Mobilitätsforscher, Soziologie oder eben aus dem Lastenradbereich selbst. Für Betriebe gibt es ja aktuell auch ein Bundesprogramm. Viele Kommunen haben auch eigene Förderprojekte, weil es bei solchen Themen eben wichtig sei, dass es Pioniere gibt. Also Menschen, wo andere dann, die skeptischer sind, noch sehen können, aha, das kann ja tatsächlich Sinn machen und so kann das gehen. Und dann kommt noch dazu, die Technik selbst, die muss auch noch besser werden. Das sagt zum Beispiel auch der Bundesverband Zukunft Fahrrad, dass der Lastenradmarkt aktuell noch durch viele kleine Akteure besteht, die so für sich entwickeln. Und auch hier könnten Förderprogramme ansetzen, diese Forschung voranzutreiben.
Wer sind denn aktuell schon solche Pioniere, die jetzt schon Lastenräder nutzen, trotz der Probleme, die es da noch gibt? Geben die Forschungsprojekte da auch schon Einblicke?
Das sind aktuell vor allem Menschenbetriebe, die von sich aus beim Thema Klimaschutz vorangehen wollen. Vielleicht auch, weil es auf ihre Marke, ihr Image einzahlt. Das Thema Energiekosten, das entwickelt sich gerade erst. Und, das sagen die DLR-Wissenschaftler genauso wie die vom Berliner Zentrum für Sozialforschung, man kann hier keine Menschen von oben herab bekehren. Also sie fahren ab heute Lastenrad. Aber das DLR hatte zum Beispiel ein Projekt bei der Stadtreinigung Hamburg mit Menschen, die nicht so radaffin waren. Und im realen Test, da drehte sich die Lage dann teilweise. Das E-Lastenrad konnten nämlich auch diejenigen fahren, die keinen Führerschein hatten. Es gab, als die Mitarbeiter dann etwa in Parks unterwegs waren, sehr viel positives Feedback von Menschen da für diese neue Form der Stadtreinigung, also auch Wertschätzung. Und damit sank dann auch der eigentliche Widerstand. Und aktuell läuft jetzt auch ein großes Folgeprojekt. Da werden gerade Betriebe gesucht, wo dann nochmal genauer geschaut wird, mit welchem Profil lohnt sich ein Umrüsten genau. Und am Ende soll es sogenannte Kommunikationskoffer geben, um dann noch viel mehr Unternehmen und Einrichtungen zu informieren, ob und wie Lastenräder für sie einen Nutzen bringen könnten.
Katrin Kühn über Potenzial und Probleme des Lastentransports per Fahrrad. Bleiben noch die Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Michael Stang.
Die Zahl der Alzheimer-Fälle in Deutschland steigt rapide, denn sie hat sich innerhalb der vergangenen 20 Jahre verdoppelt. Wie das Statistische Bundesamt anlässlich des morgigen Welt-Alzheimer-Tages mitteilte, wurden 2020 bundesweit mehr als 19.000 Menschen mit der Diagnose Alzheimer stationär im Krankenhaus behandelt. Im Jahr 2000 hatte es noch gut 8.100 stationäre Behandlungen gegeben. Auch die Zahl der an Alzheimer Gestorbenen hat sich im besagten Zeitraum von rund 4.500 auf knapp 9.500 Menschen mehr als verdoppelt. Das Risiko einer Erkrankung steigt mit zunehmendem Alter, erklärte das Statistische Bundesamt. Rund 95% der im Jahr 2020 Betroffenen waren 65 Jahre und älter.
Die Umverteilung von Lebensmitteln könnte den Welthunger senken.
Weltweit sind Millionen Menschen von Hungersnöten bedroht. Dennoch werden große Mengen an Getreide und anderen Nahrungsmitteln als Futter für Nutztiere verwendet. Für die Studie, die im Fachblatt Nature Food vorgestellt wird, analysierte ein internationales Team die weltweiten Lebensmittel- und Futtermittelströme. Der Vorschlag: Nutztiere sollten statt Getreide künftig Zuckerrübenschnitzel, Getreidekleie, Treber und Ernterückstände wie Schalensamen und Wurzeln fressen. Zudem könnten Pflanzenöle durch Öle aus Fisch- und Geflügelnebenprodukten ersetzt werden und Hülsenfrüchte durch Ölsamen. Durch diese Veränderungen könnten 1 Milliarde Menschen ernährt werden.
In Nordindien gab es jahrzehntelange Trockenperioden.
Selbst in einer der niederschlagreichsten Regionen der Erde hat es im vergangenen Jahrtausend ausgedehnte Trockenphasen gegeben. Das zeigen Tropfsteinanalysen aus dem Bundesstaat Meghalaya, notiert ein Team der Universität Innsbruck im Fachblatt PNAS. In der untersuchten Region fallen im Schnitt jedes Jahr 11 Meter Regen. Grund ist vor allem der Sommermonsun, wenn feuchte Luft vom Indischen Ozean kommend auf das Himalaya-Gebirge trifft und sich abregnet. Den Daten zufolge gab es mehrere langjährige Dürrephasen, etwa um das Jahr 1800, zuvor um 1600 sowie 1300 und 1400. Der Monsun blieb damals zum Teil nahezu komplett aus.
Schon vor ihrem Aussterben waren Dinosaurier nicht gut drauf.
Vor fast 66 Millionen Jahren traf ein großer Asteroid die Erde und trug zum Aussterben der Dinosaurier bei. Ein Team der Chinesischen Akademie der Wissenschaften schreibt im Fachblatt PNAS, dass Dinosaurier schon vor ihrem Ende nicht sehr vielfältig waren und die Diversität während des letzten Teils der Kreidezeit insgesamt zurückgegangen war. Das geht aus der Analyse von mehr als 1000 versteinerten Dinosaurier-Eiern und Eierschalen aus dem Shenyang-Becken in Zentralchina vor.
Corona-Impfungen haben die Familienplanung verschoben.
Die sogenannte Geburtenziffer in Deutschland ist seit Beginn des Jahres deutlich gesunken. Während der Wert von 2015 bis 2021 noch zwischen 1,5 und 1,6 Kindern pro Frau pendelte, ist er zum Jahresbeginn auf 1,3 bis 1,4 gefallen. Das geht aus einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervor. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 10% gegenüber den Jahren vor der Pandemie. Eine wesentliche Ursache für den Rückgang ist, dass Frauen beim Start der Corona-Impfkampagne im Frühjahr 2021 ihren Kinderwunsch zurückgestellt hatten.
Weltweit gibt es rund 20 Billiarden Ameisen.
Diese Zahl, 20 mal 10 hoch 15 bzw. eine 20 mit 15 Nullen, präsentiert ein Team der Universität Würzburg im Fachblatt PNAS. Um die Anzahl der Ameisen zu errechnen, hatte das Team rund 500 Studien zu den Insekten ausgewertet und in einer Datenbank vereinigt. In reiner Biomasse umgerechnet sind das 12 Megatonnen Kohlenstoff.
Sternzeit, 20. September. Neue Hoffnung für das 30-Meter-Teleskop. Seit mehr als 7 Jahren tobt ein erbitterter Kampf um den Vulkan Mauna Kea auf Hawaii. Nahe dem Gipfel soll das 30-Meter-Teleskop entstehen. Doch immer wieder wird die Zugangsstraße für Baufahrzeuge blockiert. Seit Ende der 60er Jahre obliegt die Verwaltung des Berges der Universität von Hawaii. Die hatte sich bei der Baugenehmigung an alle Auflagen gehalten und viel Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren, in der politischen Auseinandersetzung aber oft unglücklich agiert. Seit Juli regelt ein neues Gesetz das künftige Vorgehen auf Mauna Kea. In 6 Jahren geht die Verwaltung auf ein 11-köpfiges Gremium über, das entscheidet, was in der Gipfelregion des Vulkans geschehen darf. Zu dieser Gruppe muss stets eine Person gehören, die aktiv die kulturellen Traditionen der Inselgruppe lebt, sowie eine, die familiäre Bindungen zur Kultur von Mauna Kea hat. Zudem sind Astronomie, Politik, Verwaltung und Bildungseinrichtungen vertreten. Ziel ist ein Kompromiss zwischen den Interessen mancher Ureinwohner und der wissenschaftlichen Nutzung des Berges. Mauna Kea hat die mit Abstand besten Beobachtungsbedingungen auf der Nordhalbkugel der Erde. Dort stehen schon fast ein Dutzend Teleskope. Das internationale 30-Meter-Teleskop ist zu einem Symbol beim politischen Kampf gegen Immobilienspekulation und Gentechnik, für kulturelle Identität und vieles andere geworden. Um Astronomie geht es nur am Rande. Vielleicht gelingt es dem neuen Gremium, die verfahrene Situation zu lösen und das Teleskop doch noch zu bauen.
Das war Forschung aktuell für heute. Gleich geht es hier weiter mit den Nachrichten und im Anschluss der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die Energiekrise. Uniper steht vor der Verstaatlichung. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.